Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Also willkommen zu unserem Stammtisch heute mit Markus Huppenbauer. Salut Markus. Du bist Ethikprofessor an der UZH und mit der Friederike Rass. Sie ist Theologin und eine seltene Kombination Verwaltungsprofi. Du bist nämlich Geschäftsführerin von der Stiftung Evangelische Gesellschaft. Und da gehört St. Anna Forum dazu. Und im St. Anna Forum habt ihr euch getroffen, um über ein wichtiges Thema zu diskutieren, nämlich über Kofi. Das war vor einer Woche. Und Kofi, Markus, das heisst ja eigentlich nichts anderes als Unternehmen, die in der Schweiz sind, sollen im Ausland die Standards, die sie hier einhalten müssen, auch einhalten. Und wenn sie es nicht machen und es zu einem Schaden kommt, dann kann man das auch aus dem Ausland hier wieder einfordern. Kann man doch eigentlich nicht dagegen sein, aber ich weiss, du bist dagegen.
Also in der Version, wie du gerade gesagt hast, kann man eigentlich wirklich
schon nicht,
dagegen
oder?
Sein. Nein, ist absolut klar. Und wenn man so ein bisschen die Diskussion anschaut, ich glaube, es tut niemand bestreiten, wir haben Schweizer Unternehmen, die Menschenrechte verletzen. Das ist ein Fakt. Man kann vielleicht darüber streiten, wie viele Fälle gibt es. Das ist nicht ganz so klar. Die Frage ist mehr, was machen wir dagegen? Und ich glaube, wir streiten nicht über den Fakt, oder dass es verboten ist, Menschenrechte zu verletzen, sondern wir streiten darüber, was können wir dagegen machen. Und da gibt es jetzt halt wirklich unterschiedliche Meinungen. Kofi hat ein ganzes elaboriertes rechtliches Instrumentarium vorgesehen, wie wir das vermeiden können. Im Zentrum ist so eine Art ein Haftungsmechanismus, ein zivilrechtlicher. Und letztlich geht es um den.
Okay. Jetzt weiss ich, dass du letztes Mal hast müssen moderieren, Friederike, aber sicher gerne etwas gesagt hättest. Wie siehst du das mit Kofi?
Für mich war die Debatte ganz spannend, weil ich ja aus einem ganz anderen Hintergrund komme und Volksabstimmung in dem Sinne in Deutschland eine Volkshähe sind. Mhm. Und in der Schweiz gibt es die Möglichkeit und es wird jetzt wahrscheinlich auch vors Volk kommen. Und was für mich an der Veranstaltung besonders spannend war, ist, wie Menschen tatsächlich um Informationen gerungen haben. Also das ist auch das Anliegen vom Forum, deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht, dass man wirklich mal auf die Inhalte zurückkommt und nicht sich Parole an den Kopf schmeißt oder Positionen an den Kopf schmeißt, sich auch viel Geld im Abstimmungskampf unterwegs, sondern wirklich sachlich die Inhalte auf den Grund geht. Von der Position her würde ich sagen, ist es für mich eine relativ einfache Sache, auch wenn der Markus sehr sehr eloquent und kompetent andere Wege ergründet hat, wie man die Initiative noch verorten könnte, aber vom Grundanliegen her halte ich es für absolut richtig.
Vom Grundanliegen absolut richtig. Und das ist ja genau dort, wo du sagst, ja, Grundanliegen, da kann man nichts dagegen haben, aber das ist, du hast es jetzt nicht gesagt, ein sehr elaboriertes rechtliches System, aber wahrscheinlich meinst du einfach eine ziemlich komplizierte, unliberale Geschichte, oder?
Ja, ich glaube nicht einmal, dass sie kompliziert ist und das Liberale wäre für mich jetzt auch nicht so im Vordergrund, sondern ich überlege mir eher, ob das Instrument von der Haftung in diesem Zusammenhang wirklich wird funktionieren. Also die Meinung wäre ja, dass diesen Opfer von Menschenrechtsverletzungen zugutekommt. Und da gibt es jetzt wirklich einen Streit darüber, ob das den Effekt wird haben. Die Konzernverantwortungsinitiative Befürworter glauben ja und Gegner glauben eher nein. Und was ich so ein bisschen auch kritisieren würde, ist die Naivität der Initianten und Initiantinnen, die glauben, wir haben ein Problem, jetzt machen wir ein super Gesetz und dann wird alles gut. Und das ist einfach naiv zu meinen, rechtliche Regulierung, insofern ist es eine liberale Position, die ich vertrete. Also es ist ein Irrtum zu meinen, eine Regulierung bringe per se eine gute Lösung. Und ich weiss nicht, ob wir Zeit haben, über das zu reden, weil es eben wirklich relativ kompliziert ist. Ich glaube, im Moment, wo es einen Verfassungsartikel gibt, wo es ein Gesetz gibt, werden die Schweizer Unternehmen, die ja eher risikoavers sind, die Angst haben vor möglichen Prozessen, werden sich tendenziell eher aus diesen Ländern zurückziehen, wo es Risiken gibt, weil sie eben Angst haben, in Prozess involviert zu werden. Und das führt dann dazu, à la longue, dass die Schweizer ersetzt werden durch andere Investoren, wo vielleicht Menschenrechte noch weniger auf dem Radar haben als die Schweizer. Also insofern würde das zu einer Verschlechterung letztlich führen von den Betroffenen.
Es ist jetzt interessant, dass du sagst, die Unternehmen würden sich aus diesen Ländern zurückziehen. Mhm. Ich habe bis jetzt immer wieder gehört, die Unternehmen würden nicht mehr von der Schweiz aus operieren.
Ja,
Was dann aufs Gleiche rauskommt.
Also was ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, ist, wir hatten an dem Abend eben auch noch einen Unternehmer eingeladen, Dieter Pestalozzi. Er ist Verwaltungsratspräsident von einem Unternehmen, das 175 Millionen Umsatz macht pro Jahr momentan. Sehr großer stahlverarbeitender Betrieb. Und seine Hauptaussage an dem Abend war, es ist machbar. Es sind ohnehin schon Strukturen in place, mit denen wir unsere Zulieferer kontrollieren. Da noch 2, 3 Fragen hinzuzufügen, um tatsächlich sicherzustellen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden, sind absolut zumutbar und dass es tatsächlich langfristig eine Förderung des Standortes Schweiz wäre, wenn man ausweisen kann, dass die Firmen, die hier operieren, auch auf ethische Grundlinien und Menschenrechte eben Wert legen, nicht nur weiter als bis zu den Landesgrenzen hinaus.
Also da ist übrigens Dieter Pestalozzi und ich sind wirklich im gleichen Boot gewesen bezüglich dieser Frage. Die Sorgfaltspflichtmaßnahmen umsetzen in einem Unternehmen, das gefordert wäre, um transparent darüber zu berichten. Da sind wir beide gleicher Meinung gewesen, das lässt sich schon umsetzen. Die meisten grossen internationalen Firmen von der Schweiz haben das übrigens auch schon, das muss man auch schon sagen. Ich denke, es wäre vor allem für kleinere Unternehmen eher schwierig. Also, das ist nicht das Problem. Die Sorgfaltspflichtmaßnahmen und die Berichterstattungspflicht, wenn es ein Gesetz nur über das gibt, wäre ich auch dafür. Aber es geht eben weiter. Es kommt der Haftungsmechanismus rein und dort haben wir dann tatsächlich unterschiedliche Einschätzungen gehabt.
Aber was ist das genau mit dem Haftungsmechanismus?
Ja, es bedeutet, also, was eine Haftung ist, relativ klar. Es ist übrigens zivilrechtlich, nicht strafrechtlich. Das heisst, wenn es zu einem Schaden kommt, dann müssen die Kläger nachweisen, dass es zu so einem Schaden gekommen ist. Und auf der Schweizer Seite müssen das Unternehmen nachweisen, dass alle Sorgfaltspflichtmaßnahmen bedient hat. Und wenn es das zeigen kann, dann wird es nicht schuldig sein. Wie das im Detail geht, spielt keine Rolle. Aber der Punkt ist, Haftung heisst, vor einem Gericht wird über Schäden geurteilt und dann je nachdem eben auch eine Strafe oder respektive eine Schadenssumme gesprochen. Und dass das eventuell könnte funktionieren, das weiß ich nicht. Es gibt Juristen, die sagen, das ist sehr schwierig. Aber wenn es funktionieren würde, müssen wir auch noch überlegen, wie viele solche Fälle es geben. Ich bin übrigens mit den Initianten einig, dass es nur sehr wenig solche Prozesse wird geben. Also sind die Prozesse eigentlich gar nicht das Problem. Das ist auch nicht mein Argument, sondern mein Argument ist, die Tatsache, dass wir so eine Verrechtlichung haben, führt zu einem anderen Verhalten der Unternehmen. Dort werden nicht mehr die jetzigen CSR-Abteilungen, also die Corporate Social Responsibility-Abteilungen relevant sein, sondern die Juristen. Die Juristinnen, die sind risikoavers und die werden sagen, wir tun nur in einem Land operieren, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir rechtlich auf der sicheren Seite sind. Und das kannst du in vielen Gebieten heute gar nicht sein, also zieht man sich zurück.
Aber das kannst ja du eigentlich auch nicht wählen, oder? Also, dass man sagt, ja, ist jetzt irgendwie halt ein bisschen heikel und ich müsste mich ganz kompliziert zum Beispiel extern zertifizieren. Also ziehen wir lieber gerade ab, weil ich meine, ein Isofall mit Haftung könnte wahnsinnig teuer werden, könnte riesig Schaden werden.
Das, ja. Also ich finde es interessant, weil wir hier über Szenarien sprechen, die wir nur als hypothetisch annehmen können. Das sind teilweise die Wahrscheinlichkeit, dass so Szenarien auf die Art und Weise eintreten werden, können wir gar nicht richtig beurteilen. Deswegen finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns gut informieren über die Implikationen der Initiative und was sie eigentlich will. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel für kleinere und mittelständische Unternehmen schwieriger wird, solche Sorgfaltspflichten nachzukommen, ist sehr interessant, weil es zum Beispiel die Initiative selber gar nicht für alle KMUs, für kleine und mittelständische...
Doch, für alle. Moment. Für alle. Für alle. Okay. Es steht einfach, es ist auf die besondere Situation von KMU Rücksicht zu nehmen. Aber zuerst mal sind alle wirklich gemeint.
Also primär geht es um KMU, die können wir vielleicht inhaltlich gleich noch klären, die in besondere Risikobereiche arbeiten oder im goldverarbeitenden Schrotting. Die anderen wären sehr wahrscheinlich davon. Ja. Und auch hier wieder reden wir von, bei der Initiative, wenn sie vors Volk kommen wird, können die Abstimmenden nur Ja oder Nein stimmen. Und in dem Fall würde ich ganz klar abwägen, Ja zu stimmen, weil es letztlich auf die Umsetzung der Einzelheiten ankommt. Und dafür haben wir Profis. Das heißt, ich gehe davon aus, und ich habe selber in der Bundesverwaltung gearbeitet, dass die Menschen, die die Initiative umsetzen müssen, das Anliegen der Initiative tatsächlich berücksichtigen werden. Und nicht jetzt, was wir jetzt machen, ist, sie schon auf eine Art und Weise durchzubuchstabieren, die natürlich problematisch sein kann, aber auch in einer ganz anderen Richtung rauskommen kann.
Also ich will hier...
Moment, 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 Mo ich möchte einfach nicht hier ein Argument gegen das andere schleudern in Szenarien, die wir gar nicht genau wissen, wie sie eintreten. Das finde ich unbefriedigend, weil da können wir wirklich gucken, wer ist am Schluss am eloquentesten. Ich möchte, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, worum geht es letztlich. Und das Anliegen selber unterstützen wir alle. Und jemand, der Nein sagt, muss mir erstmal sehr genau sagen, was ist die Alternative? Wie viel Zeit braucht es, bis eine Alternative realistischerweise auf den Boden kommt? Oder fangen wir mit dem hier mal an, auch wenn es vielleicht in mancher Stelle defizitär ist, und konkretisiere dann in der Umsetzung oder mit Nachbesserungen?
Darf ich da etwas dazu sagen? Weil da fangen wir an. Das ist natürlich so, wie wenn wir bis jetzt nichts hat gemacht haben. Ich verstand natürlich schon, die Initianten haben eine gewisse Ungeduld, weil sie den Eindruck haben, es passiert nichts. Aber wenn du schaust, ich bin ja jetzt im höheren Alter von 61, überblick mal langsam ein paar Jahre, wie die Schweizer Unternehmen oder ein Teil der Schweizer Unternehmen, sagen wir, vor 20, 30 Jahren gewirtschaftet hat. Das ist wirklich... würden wir heute überhaupt nicht mehr akzeptieren. Das heisst, es ist in den letzten 20 Jahren enorm viel passiert, ohne dass wir so ein Gesetz haben. Das heisst, wir sind in einer Entwicklung drin, der internationale Druck nimmt zu diesbezüglich. Also von dort her habe ich wieder Eindruck, wir müssen jetzt nicht sagen, was ist die Alternative. Nein, wir haben natürlich schon einen grossen Weg hinter uns. Unternehmen wie Nestlé, die vor 30 Jahren wirklich ein Problem waren, sind meines Erachtens heute relativ gut unterwegs. Und man müsste den Weg weitergehen. Es gibt schon Instrumente, die man noch zusätzlich einführen könnte. Wenn ich so ein bisschen schnell aus der Diskussion springen darf, was ich glaube noch spannend finde, und Friederik, du hast völlig recht, wir bewegen uns da, ich würde jetzt nicht von Spekulationen reden, aber es sind unterschiedliche Modelle bezüglich der Zukunft. Und ja, da wissen wir tatsächlich nicht, was wird passieren. Und wenn es nur gelingt, darauf aufmerksam zu machen, wir müssen auch über die Zukunft reden, wir müssen über mögliche Folgen reden, bin ich schon happy. Dann können wir nämlich über die Modelle reden. Mhm. Und was mir in der Debatte fehlt, auch gerade in der kirchlichen Debatte fehlt, ist wirklich sozusagen die, man sagt dann manchmal verantwortungsethische Dimension, finde ich kein gutes Wort, aber so wirklich nicht nur finden, ja, die Welt ist in einem schlechten Zustand, wir müssen etwas dagegen unternehmen, da haben wir ein Gesetz super Problem gelöst. Mhm. Nein, wir müssen eben auch schauen, auch wenn wir ein Instrument haben, müssen wir immer schauen, tut es das Problem wirklich lösen. Und da haben wir offensichtlich vernünftige Meinungsunterschiede.
Mhm. Aber auch hier würde ich sagen, ich würde es gar nicht so schwarz-weiß sehen. Es ist nicht, weil es die Initiative gibt oder ich sie zum Beispiel jetzt in ihren Grundzügen befürworten würde, ist alles, was bis jetzt besteht, schlecht oder es wird nichts gemacht, sonst wird schon sehr viel gemacht. Aber die positive Entwicklung zum Beispiel bei Nestlé, die man so oder so bewerten kann, ist nicht ganz von allein gekommen, oder? Da gab es öffentlichen Druck, da gab es öffentliche Diskurse und da gibt es auch Gesetzgebungen, an die sich halten müssen und da geben sie vorher keinen Millimeter nach. Die zum Beispiel Berichtspflicht, die verhaftet ist, wo viele sagen, wenn es keine Haftung gäbe, wird es ja reicher, wir machen es öffentlich, dass wir unserer Sorgfaltspflicht nachkommen sind, dass wir geschaut haben, dass da wirklich kein Mensch irgendwie zu Schade kommt im Rahmen unserer Produktionsprozesse. Da gibt es einfach zu viele wissenschaftliche Nachweise, dass das nicht reicht. Dass dann nur, ja, das ist schwierig, mit sowas zu argumentieren, aber das kann ich gerne nachreichen, dass man nur die Aktivitäten steigert, die Öffentlichkeit sieht, im Hinblick auf, wir sind hier so gut, aber dass Fehlhandlungen nicht reduziert werden.
Ja. Ich glaube, es ist eine falsche Beschreibung von der Situation. Also es geht davon aus, dass die Unternehmen eigentlich moralisch nicht interessiert sind am Einhalten von Menschenrechten. Es braucht Druck und wenn der Druck bis jetzt nicht langt, dann braucht es mehr. Die Unternehmen gehen also zwei Sachen finde ich ganz wichtig. Also wenn wir über Unternehmen reden, ich glaube natürlich sind das keine moralische Heilige. Aber ich kenne sehr viele Leute in Unternehmen, die wirklich interessiert sind, einen moralischen Unterschied zu machen.
Aber Moment, nein, da fühle ich mich ganz, ganz falsch verstanden. Okay. Also das würde ich wirklich.
Versuch es mir zu erklären.
Nein, ich unterstütze. Deswegen finde ich das Grundanliegen von so einer Abstimmung unheimlich schwierig auf der Ebene durchzudiskutieren. Mhm. Indem ich sage, es braucht Maßnahmen, um Schaden zu vermindern, die auch gesetzlich verankerbar sind, möchte ich nicht sagen, dass Unternehmer grundsätzlich moralische Egoisten sind und nicht so handeln, sondern es gibt ganz viele, die schon sehr, sehr positiv handeln. Es gibt einige wenige nicht so handeln und es gibt einige, die vielleicht aus Nachlässigkeit oder unbewusst nicht so handeln, weil es bisher gar nicht auf dem Radar war, dass da bestimmte Sachen sind, auf die in ihrem Verantwortungsbereich oder Möglichkeitsbereich liegen. Und die drauf zu lupfen, da was zu machen.
Okay, aber Stefan wird schon lange etwas sagen.
Ich kann aber gerne an die Frage machen. Ich denke, wir könnten jetzt noch sehr ins Detail gehen, was Unternehmensverantwortung etc. ist, aber
für mich liegt noch ein anderer Punkt auf dem Tisch, den du gebracht hast, Friederike. Und das ist so die Haltung, dass man sagt, okay, wir bewerten jetzt die Abstimmung nicht nach dem, was sie in die Verfassung schreibt, sondern nach der Intention, weil nachher muss sie auch noch umgesetzt werden. Und das ist schon etwas, was ich so wahrnehme, dass die politische Kultur in der Schweiz in den letzten Jahren massiv geprägt hat. Und ich würde eben sagen, nicht nur zu ihrem Besten, also in den Folgen schon. Oder? Aber wenn wir jetzt nehmen Masseneinwanderungsinitiative, was war der Text gewesen, was wird umgesetzt? Dann bist du natürlich sehr gleich an einem Punkt, wo du sagst, ja gut, aber so wird dann direkt die Demokratie irgendwo auch schwierig. Schwierig zum Miterleben, schwierig zum glaubwürdig sein. Ich habe ein bisschen Angst und ich bin dort wahrscheinlich ein bisschen zwischen euch beiden. Ich glaube, wenn das kommt, dann haben wir am Schluss einfach eine Berichtspflicht in der Umsetzung. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man Menschenrechte muss einhalten und das zu einklagbarem Recht wird aus dem Ausland oder so, dann denke ich, das wird gar nicht so einfach regelbar. Also wer befindet denn sonst darüber, ob Menschenrechte verletzt worden sind oder nicht? Nach welchem Recht macht man das? Oder das nachher quasi zu einem Prozessrecht zu machen in der Haftung, das sehe ich schwierig. Schwierig sehe ich auch, wer zertifiziert die Prozesse? Oder das wird eine interessante Geschichte. Aber bei dir, Markus, würde ich natürlich sagen, ehrlich gesagt, weißt, wenn man jetzt die Alternative hat, sagen, Unternehmen sind amoralische Subjekte, die einfach sich austoben, dann würde ich auch sagen, nein, das glaube ich nicht. Und das hast du auch nicht gesagt, Friederike. Aber ich habe schon eine gewisse Skepsis, dass die jetzt von selber quasi außerhalb von dem, was die in einem Geschäftsbericht müssen zeigen, sich dort herbewegen, dass sie sagen, hey, komm, jetzt machen wir einfach mal Transparenz und zeigen, wer wir sind.
Ja. Das ist eigentlich ein zweiter Punkt, den ich vorhin gerne hätte noch erwähnen wollen. Natürlich, das sind keine moralischen Heiligen und insofern, die haben auch ihre Interessen. Aber ich glaube, ich wäre da doch nicht so pessimistisch, weil also ich muss anders sagen, ich traue den NGOs, ich traue den Hilfswerk in dem Zusammenhang enorm viel zu. Also es ist einerseits so etwas wie Selbsteinsicht, vermutlich schon von einigen Unternehmen nicht gefallen, und auf der anderen Seite wirkt der massive mediale Druck von Hilfswerken in den letzten 20, 30 Jahren, der dazu geführt hat, dass sich die Unternehmen ihrem Verhalten ändern tun. Und was brauchen wir mehr? Das ist für mich ein Teil der Lösung. Dass die Hilfswerke haben eine enorm wichtige Aufgabe. Sie sollen weiter Druck machen auf die Unternehmen, sie sollen weiter recherchieren und so weiter. Und dann bewegen sich die Unternehmen, weil die Unternehmen werden nichts, einmal die im Konsumbereich, werden nichts gegen die öffentliche Meinung machen. Also insofern, die NGOs mit den Medien sind wirklich ein Player in dem Ganzen, den man auch mit berücksichtigen sollte.
Da würde ich sagen, haben wir eine ganz, ganz klare sachliche Differenz, weil ich sagen würde, so einfach ist es nicht. Also wir können ja die Verantwortung, die wir tragen als Individuum und als Subjekt eines Staates, an Hilfswerke auslagern. Die nehmen da Lücke wahr oder Aufgabe wahr, die jedem Einzelnen zuteil wird und damit letztlich dem Staat, den wir beauftragen, unsere Interessen durchzusetzen. Und ich würde sagen, also nicht nur wegen des Coronavirus, der jetzt jede Staatsgrenze und jede Rechtsgrenze sprengt, du hast gesagt, es wird schwierig. Es wird mega schwierig, oder? Dass man die richtige Maßnahme trifft, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe.
Aber so oder so, die Haftung bringst du nicht weg.
Warte ganz schön. Was ich so schön finde, ist, wir haben die Möglichkeit. Also gerade in der Schweiz und vielleicht sogar gerade in Zürich, wir haben ein Know-how, wir haben ein Potenzial, wir haben Kompetenzen, das auszufuchsen. Und ich finde es großartig, dass sich Menschen überhaupt erstmal bewusst werden oder tatsächlich das im Bereich ihrer Möglichkeit ist, ihre Verantwortung zu übernehmen, die ihre individuelle Kapazität völlig überschreitet und auch den Staat auf eine Weise belastet, die jenseits jedes egoistischen Handelns geht. Und das finde ich erstmal ganz, ganz großartig. Ich finde es schade, wenn in der Initiative und wenn es jetzt zum Abstimmungskampf kommt, man sich nur die Schädel eintrischt mit irgendwelchen Totschlagargumenten, dass das eine ja nicht funktionieren kann, das andere auch nicht, dann bewegt man sich nicht. Da finde ich, hat man nicht genug gewürdigt, wie viel positives Engagement da im Hintergrund steht.
Also das
man
ist jetzt kann ganz gegen. Ich würde das auch mal für diesen Teil gerne solo stehen. Du hast vor NGOs erwähnt, so ein bisschen gehören wir ja dort auch dazu, mit dem theologischen Hintergrund, gell? Ist ja eigentlich auch eine Art NGO.
NPO.
Oder ja, genau, NPO, oder?
Non-Profit-Organisation.
Wo, wo immer wieder die Frage auftaucht, sollen sich Kirchen, sollen sich Religionsgemeinschaften, sollen sich auch einzelne Menschen, das ist nochmal eine ganz andere Frage, mit religiösen Hintergründen oder Gründen oder was auch immer in politische Prozesse einmischen. Ich will das jetzt gar nicht nur auf die Coffee-Geschichte beziehen, oder? Dort kennen wir jetzt zum Beispiel die Kirche für Coffee, aber können wir vielleicht noch eine Runde machen, wie schätzt ihr das ein? So, das Verhältnis zwischen Religion und Politik, wenn es darum geht, eine Öffentlichkeit, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft zusammen zu gestalten und zu beeinflussen?
Ich würde sagen, weil es eben um mehr geht als um Ja oder Nein. Und das ist nicht so einfach. Unsere Probleme sind nicht mehr so einfach. Vielleicht waren sie es auch nie und das ist uns jetzt sehr, sehr bewusst. Dass Kirche auf eine besondere Art ein Gespür hat für Zwischentönen. Sie hat eine besondere Art, die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung zu ermöglichen und Raum zu geben für Diskussionen, die nicht gleich auf eine bestimmte politische Verwertbarkeit hinzielt, sondern wirklich sachorientiert sind. Ob sie das macht, ist ein anderer Punkt. Aber Kirche als zivilgesellschaftlicher Akteur, so sehe ich sie einfach auch, sollte unbedingt so eine Plattform bieten. Wie sie dann exakt am Schluss rauskommt, ist ganz, ganz offen, je nachdem, welche Prämissen nach vorne gestellt werden, welche Werte. Aber grundsätzlich auf jeden Fall.
Also eben, das wäre Kirche als Plattform von vernünftigen Meinungsaustausch. Gegen das kann niemand etwas haben und ich am wenigsten. Also da haben wir die gleiche Meinung. Die Frage ist ja, ob es dann dabei bleibt. Und also ich finde das eigentlich weniger die spannende Frage, das Plattform sein, sondern mehr, wenn kommt eigentlich der Punkt, wo eine Kirche oder eine Kirchenleitung muss sagen, das ist die moralische Grenze und darum wollen wir es politisch geregelt haben. Da bin ich vermutlich skeptischer als du, ob das wirklich so einfach ist. Also wir haben im Kanton Zürich, da auch gerade in dem NPO, wo du dafür schaffst, haben wir ja in der Kirchenordnung Artikel 4 das sogenannte prophetische Wächteramt. Das heisst, Landeskirche heisst sehr, der steht ein für Menschenwürde, Ehrfurcht vor dem Leben und Bewahrung der Schöpfung. Ich glaube, das sind die drei Teile. Und das ist natürlich wunderbar, dass die Landeskirche das macht. Übrigens die Landeskirche, nicht der Kirchenrat oder die Synode, sondern die Landeskirche. Aber das Problem fällt dir da, was ist eigentlich Menschenwürde? Mhm. Also wir können ja relativ schnell, müssen wir diskutieren, dann merken wir relativ schnell, ich glaube, das siehst du genau so, Friederike, da gibt es relativ schnell einen Pluralismus von den Meinungen. Und wir sind heute in einer Situation, wo eigentlich niemand ehrlicherweise kann sagen, und ich weiss ganz genau, was es bedeutet, von Menschenwürde zu reden, zum Beispiel im Zusammenhang mit Sterbehilfe, aktiver Sterbehilfe oder Hilfe zum Suizid. Mhm. Da gibt es offensichtlich so etwas wie unterschiedliche Meinungen. Und dort ist doch das Problem, wenn man dann mit dem Wächteramt kommt, das tönt so ein bisschen, doch, wir wissen schon, wir sagen dann, was recht ist und was nicht recht ist. Dort sehe ich dann das Problem.
Ja.
Wenn sozusagen wie die sozusagen im Hintergrund doch so ein bisschen etwas Absolutes mitschwingt, auch wenn das die Leute vielleicht so gar nicht meinen. Und darum würde ich sagen, Plattform ja, aber Abstimmungsempfehlungen für eine Initiative, die Coffee, ganz sicher nein. Also, aber wir müssen überlegen, wo sind auch moralisch inhaltlich die Grenzen, wo man muss sagen, da müssen die Kirchen wirklich ja oder nein sagen. Mhm. Ist es Sonntagsarbeit? Ich vermute es nicht. Aber vermutlich, wenn es jetzt darum geht, über einen Artikel abzustimmen, wo offensichtlich rassistisch ist, dann denke ich, müsste die Kirche etwas dazu sagen. Aber das ist für mich so wie noch schwierig herauszufinden, wo ist eigentlich die Grenze, aber, wo man dann wirklich muss sagen, wenn man die überschreitet, dann sind wir nicht mehr auf dem Gebiet des christlichen Glaubens.
Aber das Schöne ist ja, dass der christliche Glaube lässt sich nicht über bestimmte ganz konkrete inhaltliche Werte definieren. Du kannst nicht sagen, dieser Wert oder diese Position ist christlich und ich sind nicht. Wenn man sich allein die Zeitgeschichte anschaut, also vor einigen, nicht allzu lang her, war es durchaus möglich, für Rassismus zu argumentieren im Namen des Christentums. Das war überhaupt gar kein Problem.
Das heißt, wie vorsichtig man muss heute sein.
Genau, aber da frage ich mich, gibt es dann überhaupt eine Position, die man dem entziehen darf oder die man dem entziehen kann, wenn man so argumentiert? Oder müsste man jetzt sagen, grundsätzlich, mit der Plattform sind wir uns ja einig, oder? Mhm. Die größte oder das... unchristlichste, jetzt wird es ganz schwierig, würde ich eigentlich sagen, ist, wenn man uns nicht mehr zuhört, wenn man uns wirklich keinen Raum mehr geben. Und deswegen tatsächlich auch wieder dieses Ja-Nein von Abstimmungsinitiative, wenn es da zur Verhärtung von Fronten kommt dahingehend, das muss ich gar nicht mehr zuhören, dann hört der Diskurs auf. Und dann geben wir auch den Gesprächspartner auf eine Art und Weise. Wir geben auf, dass wir zu einer Verständigung kommen. Und das finde ich wirklich das Negativste, was am Schluss rauskommen kann.
Ich finde das ganz wichtig, dass die beiden das mit dieser Verständigung so betonen. Ja. Oder? Und dort passt halt das Bild, das bei mir aufpoppt, wenn ich Wächteramt höre, überhaupt nicht dazu. Das ist für mich so einer, der auf dem Turm oben ist und schaut, wer jetzt dort ein- und ausgeht und quasi den Überblick hat. Da würde ich wie sagen, das ist ein vordemokratisches Bild letztendlich, wo man klar kann sagen, es gibt irgendwie Kirchen als Institution, es gibt den Staat als Institution, die stehen sich gegenüber und schulden sich irgendwelche Aufgaben und Pflichten. Aber in einer Demokratie, würde ich sagen, ist Kirche eine von verschiedenen möglichen Plattformen, wo man sich austauschen kann. Kirche ist eine von verschiedenen möglichen Vereinszugehörigkeiten, die ein Mensch kann haben. Und Kirche hat sicher nicht auf irgendeine Art und Weise einen exklusiven Deutungs- oder Geltungsanspruch zu machen bei solchen Themen, sondern das, was sie doch eigentlich muss unterstützen, und zwar gerade aus den Themen, die wir in der Kirchenordnung haben, die man befördern muss, ist doch eine demokratische Kultur, die von den Religionsgemeinschaften und von allen einzelnen Menschen verlangt, dass sie den liberalen Rechtsstaat als ihnen übergeordnet akzeptieren.
Aber mir ist nur gerade am Anfang, als du angefangen hast, aber auch das prophetische Wächteramt, also das biblische prophetische Wächteramt, war nie hierarchisch legitimiert. Also das prophetische Wächteramt heißt, wird nicht identifiziert mit der Kirchenleitung oder mit der höchsten Institution, die wir hier zivilgesellschaftlich uns organisiert haben, sondern es geht darum, dass jeder und jede Recht haben kann oder jede und jede, es ist auch nicht auf eine Person zugespitzt, sondern deswegen bin ich so ein Fan von diesem Meinungspluralismus, hinter dem wir überhaupt gar nicht zurückkommen, auch moralischer Pluralismus letztlich.
Aber dann könntest du doch einfach sagen, Kirche ist ein Teil oder ein Beitrag an eine Diskurskultur. Oder warum sagt man denn, Kirche hat gegenüber dem Staat das politische Wächteramt auszuüben?
Also ich glaube, das ist schon Landeskirche. Also ich finde das noch wichtig, was Friederike gesagt hat. Oder? Also wenn steht in der Kirchenordnung die Landeskirche und du sagst, es ist ja nicht die Organisation, sondern es ist auch die einzelnen Mitglieder. Das macht es ja nochmal deutlich. Es ist offensichtlich, ist in dem Leib Christi, wie man dann theologisch würde sagen, ist eine Sensibilität da für bestimmte moralische Fragen. Ja. Und auf das haben wir es relativ schnell geeinigt, vermutlich, dass Christen wach sollen sein für moralische Probleme und etwas sollen, gegen moralische Probleme tun. Die Frage ist ja dann offensichtlich, wer tritt in welchem Namen und mit welcher Legitimität auf, um zu sagen, ihr müsst für Kaffee stimmen oder gegen Kaffee stimmen. Ich glaube, das ist doch das Problem.
Aber das ist ja jetzt institutionenlogische Argumentation. Ursprünglich ist Kirche oder Ekklesia oder die Gemeinschaft der Christen überhaupt nicht auf Institutionen festgelegt, sondern es geht eigentlich um die Menschheit per se. Und sobald Christentum oder Kirche wie eine Interessensvereinigung von, sag mal, einem bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung wird es einfach schief. Also da muss man ganz klar aufpassen, mit wem wir hier über was diskutieren. Weil für wen sind wir denn Wächter und für wen handeln wir prophetisch?
Ich verstand, glaube ich, die Punkt schon. Nur für mich ist halt das prophetische Wächteramt jetzt nicht etwas, was ich traditionell würde zurückziehen auf biblische Schriften, sondern wirklich auf eine ganz bestimmte Ausprägung von Reformation, wo eine Gesellschaftsordnung voraussetzt, wo es eine Kooperation gibt zwischen Staat und Kirche, wo in einer gewissen Exklusivität ist. Und dort würde ich sagen, okay, das kannst du schon machen, aber unter demokratischen Bedingungen haben Christinnen und Christen über alle demokratischen Prozesse schon die Möglichkeit, sich zu engagieren, teilzunehmen und sich einzubringen und quasi suchen, der Stadt Bestes zu machen. Oder? Ja. Aber jetzt dort zu sagen, es gibt eine Institution, wo, und weißt, wenn man es halt Amt nennt, gegenüber jemandem, dann finde ich schon, ist das ein Bild, wo die Kirche in der Gesellschaft, dieser Gesellschaft noch einmal gegenübersteht. Und da bin ich nicht sicher, weil ich würde sagen, ja, ich bin Christ, ich bin Kirchenmitglied, aber ich bin zum Beispiel auch begeisterter Europäer, FCB-Fan und Liebhaber von dieser und dieser Musik.
FC Basel, nicht FC Bayern, oder?
Ja, natürlich. Ja, FC Basel, nein, wir sind in der Schweiz,
Aber, dann haben wir die wichtige Frage geklärt.
Nein, das ist gut, haben wir das geklärt. Aber dort würde ich halt sagen, niemand von diesen Gruppen dürfte quasi in meinem Namen jemandem gegenüber mahnend auftreten und etwas in Anspruch
nehmen. Nein, aber da muss man auch ganz, ganz, also erstens, ja, es gibt auf jeden Fall ist ein historisch gewachsener Auftrag oder es gibt eine Institution, die kann man nicht einfach verleugnen und die gibt eine Führung und die äußert sich öffentlich und die wird wahrgenommen. Aber was mir da, was immer wieder vergesse, Gott, auch sich nicht zu äußern, ist eine Haltung. Und ist heutzutage mehr als je eine politische Haltung, sich nicht zu äußern oder zu sagen, dazu nehme ich, beziehe ich keine Stellung. Mhm. Und das wird manchmal schon ein bisschen weglassen.
Darf ich nochmal auf das Wächteramt zurückkommen? So eine kritische Rückfrage. Ist aber nicht eine inhärente Versuchung eigentlich von christlichen Gemeinschaften, weil es einen Gott gibt, der ein heiliger Gott ist, der ein gerechter Gott ist. Es gibt ein Buch, das über ihn geredet wird. Es gibt ein Christus. Es gibt ein Kirche, also sozusagen die Einheit, die man da hat. Durch die nicht so eine Versuchung nachlegen, dass man dann eben doch im Namen von dem Gott will sagen, was gut oder nicht gut ist, was schlecht ist.
Das ist sicher etwas, das immer gefährlich wäre. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig im Christentum ganz, ganz starke Momente gibt, wo das gerade umdrehen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man von Jesus sagt, dass er so gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Wäre es von dieser Welt dann, oder? Ja. Das sind so Momente, wo ich jetzt würde sagen, Hannah Arendt hat das mal ganz schön gesagt, oder? Dass Christentum eine Religion sei, die eben nicht im Engagement fürs Diesseitigen aufgehen, sondern noch ein reicher Warte. Also man könnte jetzt heute sagen, das Religiöse besteht doch gerade darin, dass wir Fantasieräume haben, um die Welt zu verdoppeln. Mhm. Uns Gerechtigkeit vorzustellen, ohne dass wir sie müssen direkt mit irgendwelchen Gesetzen oder so umsetzen. Oder dass man quasi über Religion eine Kultur mitprägen kann, ohne dass man sie in Vorschriften formulieren etc. Das sehe ich mindestens auch so stark angelegt. Oder? Aber ich würde dir recht geben, es gibt immer Gefahr, dort über zu kippen. Und dann wird Religion eben schnell totalitär, oder?
Ja, aber genau in dem Moment, in dem du das machst, würde ich sagen, hast du verloren. Oder in dem Moment, in dem du das für dich in Anspruch nimmst, hast du einfach verloren. Und ich finde es im Christentum so unglaublich schön, unmittelbar einleuchtend, wir haben einen Gott, einen absoluten Gott, der wird Mensch und stirbt. Also es gibt keine krassere Autoritäts- und Hierarchie- und Absolutheitskritik. Und in dem Moment, in dem ich mich selber absolut setze und meine, ich habe irgendwie das Ei des Kolumbus erfunden, dann...
Also wir sollten unsere politischen Ansichten auch gelegentlich ans Kreuz nageln.
und ganz wichtig, der, der dann wieder auferstanden ist, ist ja dann noch in den Himmel weg wieder. Also das heisst, wir sind wirklich da und machen es untereinander und können hoffen, dass wir es in einem guten Geist machen. Jetzt.
Nein, man darf trotzdem sehr stark... Entschuldigung.
Ja, nein, mach nur. Sag das noch. Komm.
Mir ist wichtig, dass das nicht dazu führt, dass man sich dann irgendwie hinterm Sofa verkriecht. Sondern dass man sich... Ne, man muss sich die Hände dreckig machen, man muss da rausgehen, man muss sagen, was man für richtig hält. Aber im Wissen, dass in 100 Jahren die Geschichte wieder ganz anders bewertet wird, dass vor 100 Jahren man an einem ganz anderen Ort gewesen wäre. Und das darf man, also diese Erinnerungskette auch nicht zu unterschätzen. Und das finde ich in einer Zeit, in der Fakten immer schwerer miteinander, also gegeneinander abzuwägen wird, wo auch alle Fakten oder scheinbar gleichwertig im Raum steht, eine Hierarchisierung von Informationsgrundlage kaum noch möglich ist, finde ich jetzt ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Wollte ich jetzt gleich noch fragen, wir haben heute irgendwie uns ein bisschen kälter und distanzierter begrüßt, das auch schon, gell? So zu Zeiten von Corona. Wie geht das bei euch weiter? Arbeitet ihr noch im Büro oder macht ihr Homeoffice? Gibt es noch Veranstaltungen, die ihr durchführt? Macht ihr euch Sorgen? Was steht so bei euch auf dem Plan?
Also ich mache mir vermutlich ein bisschen mehr Sorgen als ihr, weil ich einfach ein bisschen älter bin. Nein, das ist einfach ganz klar, das gehört dazu. Das heisst, es beschäftigt mich, muss ich sagen, und zwar mehr als ich denke. Ich bin so ein bisschen, ich gebe das auch ehrlich zu, so ein bisschen unsicher, was werden die nächsten Wochen bringen. Mhm. Aber jetzt ganz konkret, so beruflich, wir sind von der Uni angehalten worden mit dem Mail von gestern, uns ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie man den Unterricht allenfalls online könnte tun. Also okay. Das heisst, die ganzen Vorlesungen, das geht einigermaßen. Mit Seminaren wird es eventuell schwieriger. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, was brauche ich jetzt von meinem Büro wirklich daheim? Also ich habe das eine oder andere jetzt schon gezügelt. Einfach um Notfalls würde ich dann ein paar Wochen halt von daheim aus arbeiten. Es ging die schon. Aber es ist natürlich wirklich ein Verlust, also gerade Seminar, die ganzen Debatten, die es gibt. Oder ich mag mich erinnern, das Gespräch, das wir da vor einer Woche hatten, bei euch im St. Anna Forum. Dort hat es gerade angefangen, so die ganzen Massnahmen, sind wir noch ein bisschen unsicher gewesen. Und das ist, solche Sachen werden nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich ein Jammer. Also insofern, mich tut es sehr beschäftigen. Ja. Und ich habe keine Antwort, wie sollen wir damit umgehen. Also es ist offensichtlich weder unbedarft, noch panisch, irgendwie dazwischen. Was das dazwischen genau heisst, ist mir zurzeit noch nicht ganz klar. Ja.
Aber das halte ich für eine sehr ausgewogene, balancierte Antwort. Ich merke in meinem Umfeld sehr, wie unterschiedlich die Reaktionen sind, auch dahingehend, welche Nachrichten die Leute konsumieren. Ja. Also wie manche Zeitungen nehmen ihre Verantwortung sehr verantwortungsbewusst wahr, manche geht voll aufs Reißerische. Und auch hier finde ich es wieder wichtig, Informationen gut abzuwägen. Bei uns ist ja relativ spannend, wir sind ein kleines Büro, eine Kollegin ist jetzt gerade für 4 Wochen auf Peru aufgebrochen, für die wird es auch nochmal sehr spannend. Wir haben ja gerade einen Wirtschaftsschwerpunkt, in dem wir wirklich im St. Anna Forum, in dem wir wirklich auch quasi in die Nachbarschaft ausgreifen, weil die Kapelle steht quasi in der Parallelstraße zur Bahnhofstraße. Genau. Und wir haben jetzt als nächstes eigentlich eingeladen Nico Pech am 30. März. Bis jetzt, aber es entwickelt sich so schnell, wir werden jetzt sehen, wie es sich entwickelt, ob wir es durchführen können. Aber was ich so spannend finde, ist, dass es wie eine paradoxe Intervention gerade. Die Veranstaltung geht zur Wirtschaft ohne Wachstum und dass sie realistisch ist. Und er als Professor für Ökonomie wird gern zeigen, dass es eben möglich ist. Eine spannende Perspektive. Und wenn wir es jetzt nicht durchführen können, dann holen wir es ein andermal nach. Und dann haben wir vielleicht sogar ein performatives Beispiel.
Ja, genau. Dann wie man alle einsparen kann. Wir machen im Moment noch von hier aus weiter aus dem RefLab.
Ja,
aber wir haben jetzt auch geschaut, dass wir unsere ganzen Sachen können mit Videokonferenzen etc. machen können. Ja, das ist irgendwie noch schön an Podcasts. Ja. Gell? Die sind nicht ansteckend und man kann hoffen, dass es viral geht, ohne dass jemandem weh macht. Gut, hey, ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns wieder in einer Woche. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen. Danke. Ciao zusammen.
Ciao.
RefLab.